So, und man sagt immer so salopp, ja, natürlich, Familie geht immer nach vorne. Ja, ist aber Bullshit. Wenn man Unternehmer ist, dann ist es häufig so, dass man doch die meiste Zeit nachher im Job verbringt und nicht bei der Familie. Auch wenn man zumindest sagt, man arbeitet man vielleicht ein bisschen weniger, ist man vielleicht ein bisschen früher zu Hause. Trotzdem verbringt man die meiste Zeit im Job. So. Und wenn es im Job nicht läuft oder schwer ist oder super viel Stress ist, dann bringst du das auch mit zu Hause nach Hause. So. Und das heißt, ich hab super viel angefangen, genau das zu cutten, zu sagen, Job ist Job, zu Hause ist zu Hause, zu Hause ist mein Handy weg, ich gehe nicht mehr an Telefonate, ich mache am Wochenende, mache ich nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute am Mikrofon euer Lieblingsschwabe, das bin ich, Benedikt Aaron Deutsch, und bei mir zu Gast jemand, der ganz arg weit weg vom Schwabenland lebt, der liebe Francesco Jäger. Hallo Francesco.
Moin, schön, dass ich da sein darf. Stimmt, wenn du der Lieblingsschwabe bist, dann bin ich jetzt der neue Lieblingsnorddeutsche.
Lieblingsnorddeutsche. Ich vermute, dass wir irgendwie so 800 Kilometer oder so aktuell auseinander sind, gell?
Boah, das ist eine gute Frage. Könnte gut hinkommen, ja. Genau, wir hier in Hamburg. Und ich weiß gar nicht, wo du punktgenau herkommst.
Tübingen.
Also Tübingen, ja.
Gut, es würde noch ein Tick südlicher gehen, wenn du, glaube ich, Richtung Bayern rübergehen würdest. Aber wir sind schon Nord-Süd relativ weit auseinander.
Dann freue ich mich mal, dich zu besuchen im wunderschönen Tübingen.
Jederzeit vorbei. Wir haben, glaube ich, mindestens drei Sachen gemeinsam. Wir sind Makler. Wir sind unter 40. Und wir sind heute im Podcast zu Gast.
So. Richtig, und wir lieben Football. Okay. Vier Sachen.
Und wir lieben Football, stimmt. Lass uns aber heute, also ich würde mit dir, glaube ich, fast sogar genauso gerne über Football reden. Aber ich könnte auch lange,
ja.
Aber ich glaube, der durchschnittliche Zuhörer heute hat deutlich mehr Bock über deine Versicherungslaufbahn, Versicherungskarriere, Sachen zu erfahren. Ich gebe dir aber mal die Bühne. Man lernt eigentlich, wenn man sich so Podcast-To-Dos und Not-To-Dos anschaut, immer, man soll dem Gast nicht die Möglichkeit geben, sich selber vorzustellen, weil das wahnsinnig blöd sein kann. Ich mach's jetzt aber trotzdem. Daher, stell dich bitte in drei Sätzen vor.
Francesco Jäger, 31 Jahre, verheiratet, kleine Tochter seit 4 Monaten. Ich glaube, das haben wir auch gemeinsam im letzten Jahr beide Kinder gekriegt. Und bin jetzt seit tatsächlich 15,5 Jahren in dieser Branche, angefangen als ganz normaler Azubi bei der Allianz, dann in der Ausschließlichkeit gewesen, über viele Jahre Makler seit 2021 und bin jetzt mit Noli und dem Private Health Club unterwegs, mit auch einer, ich sag mal, Pool-Variante, also tatsächlich auch für mich ein ganz neues Geschäftsfeld.
Ja. Das, die entscheidende Frage, die sich mir da immer stellen kann: Kannst du nichts anderes als Versicherung, dass du jetzt 15 Jahre hier geblieben bist, oder findest die Branche tatsächlich so geil, dass du gesagt hast, ich will gar nichts anderes machen?
Das ist eine wirklich richtig gute Frage, die ich vor kurzem schon mal gestellt bekommen habe, als mir jemand einen Sales-Job in einem anderen Unternehmen angeboten hat. Und habe ich gesagt, ey, ich bin da total raus. Ich weiß nicht wieso. Es ist so eine Hassliebe mit der Versicherungsbranche, weil einerseits gibt es so viele Dinge, wo man sagt, oh, die möchte man gerne verändern, aber auf der anderen Seite kann man sie auch verändern. Und genau da möchte ich sozusagen eher im Vorbild unterwegs sein und da positive neue Wege gehen.
Das heißt, Ziel ist irgendwo zum Sagen, ich denke nicht nur klein klein und schaffe jetzt für den Endkunde, der gerade da sitzt, eine Lösung, sondern ich will was Großes bewegen und irgendwo einen Stempel in dieser Branche hinterlassen.
Du, witzigerweise hatte ich heute Morgen beim Duschen folgenden Gedanken in Vorbereitung zu diesem Podcast, ob man das so sagen darf, aber ich sag's einfach, ich bin kein guter Berater. Also wer mich als Berater hat, hat nicht den besten Berater in Deutschland, auf keinen Fall. Ich kenne viele richtig, 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 richtig gute Berater, wo ich mich selber auch beraten lassen würde. Ich bin ein richtig guter Problemlöser. Und weil ich ein guter Problemlöser bin, bin ich auch in der Lage, Konzepte zu bauen für Communities oder beziehungsweise Probleme zu lösen für verschiedene Branchen und Communities. Und sehe das eher, sehe Versicherung teilweise auch als Problemlösung für manche Themen. Und so denke ich. Und deswegen durfte ich mich dann auch letztes Jahr immer mehr dahin entwickeln, weg von dem tatsächlichen direkten Kundenberatungsthema, außer in der betrieblichen Krankenversicherung beziehungsweise Mitarbeiterversorgung. Weil das kann ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und tatsächlich mehr hin in dieses Thema, ja, wie kann ich Probleme für unterschiedliche Stakeholder lösen?
Verstanden. Wir sind ja ehrlicherweise auch, glaube ich, bei BKV eher, wir müssen es einmal dem Kopf erklären und der drückt dann auf den Knopf und es haben alle Mitarbeiter und nicht wie bei einer betrieblichen Altersvorsorge, wo du mit jedem individuell ins Gespräch gehst, oder?
Ja, genau, richtig. Und diese Branche dazu habe ich jetzt in den letzten Wochen auch in unterschiedlichen Formaten noch ganz viel zu gesagt, hat in der betrieblichen Krankenversicherung auch gerade so einen kleinen Bumper mal drin, dass man auch verstehen muss, das ist tatsächlich auch kein ja, No-Brainer-Produkt, sowohl aus Vertriebsperspektive als auch als Kundenperspektive ist. Und genau da gilt es jetzt entsprechend, diese Probleme für die unterschiedlichen Stakeholder zu lösen. Gibt es unterschiedliche Ansätze dazu, aber kann ich ja vielleicht auch später nochmal
ausführen. Ich glaube, da kommen wir später dazu. Genau. Jetzt kommt das, worauf viele Zuschauer seit 5 Minuten warten. 5 schnelle Fragen, geklaut von Gemischtes Hack. Liebe Grüße gehen raus. Mhm. Frage Nummer 1. Was ist dein Lieblingsfahrgeschäft?
Wie heißt das hier? Wasserrutsche, Wasserbahn, Wasser... Das Ding mit Wasser.
Das Ding mit Wasser. Egal wo, Hauptsache mit Wasser.
Ja, genau. Wasserrutsche fand ich schon immer da am besten. Oder ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber ja, ich glaube, alle wissen, was ich meine. Alles, ja, was mit Wasser ist, fand ich schon immer lustig.
Absolut. Bei euch ist es nichts... Also warst du schon mal im Europapark?
Glaub nicht, nee.
Der ist hier unten in Rust, ist, glaube ich, Europas größter Freizeitpark. Mhm. Und ich hätte es gesagt, so alles südlich von Köln war mit Sicherheit im Leben schon mal im Europapark. Ich glaube, ihr in Hamburg,
Wir haben den Heidepark, den Hansapark. Mhm. Ich war auch schon mal im Phantasialand in der Nähe von Köln. Genau. Ja, also, da sind die Wasserrutschen.
Ja, verstanden. Welchen Film hast du am häufigsten geschaut?
Das Streben nach Glück.
Geiler Film.
Ja, mega stark. Immer mal wieder zu motivieren, geil, Message cool, durchhalten. Ich glaube, das haben wir alle jeden Tag immer wieder oder auch immer wieder in unserem Leben, egal in welcher Situation. Geiles Beispiel dafür, was passiert, wenn man sein Mindset richtig hat.
100%. Ich habe eine ganz plumpe Antwort für mich selber, die kein Mindset-Thema löst. Ich glaube, es war Gladiator.
Ja, ich musste gerade ein bisschen überlegen, weil tatsächlich Wolf of Wall Street und Harry Potter sind auch sehr weit oben.
Harry Potter wäre bei mir auch ganz vorne gewesen. Ich habe auch hier mein Harry Potter Cup.
Sehr stark. Sehr stark. Ich fand Harry Potter irgendwie langweilig jetzt für die Zuhörer, weil wir gucken das jedes Jahr zu Weihnachten alle 7 Teile, beziehungsweise meistens hängen wir 3 mal hintereinander beim ersten und beim zweiten. Mhm. Aber tatsächlich fand ich das auch langweilig. Und Wolf of Wall Street natürlich ist halt eine Macht. Es ist so ein lustiger, geiler Film.
Absolut.
Dürfen wir uns nicht zu sehr zu Herzen nehmen in dieser Branche.
Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, glaube ich, anschauen, dann passt das.
Denke ich auch.
Und jetzt bin ich gespannt. Frage 3. Worauf freust du dich aktuell am meisten?
Ich freue mich auf meinen Urlaub nächste Woche in Österreich, bisschen Skifahren. Da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Aber wirklich ehrlicherweise aktuell am meisten freue ich mich gerade darauf, mit meinem Private Health Club gerade durchzustarten. Also die Anbindung und die ganzen Themen, das, was jetzt alles so vor uns liegt gerade. Das ist wirklich das Coolste.
Ja. Coole Antwort. Stark. Welche Küchennationalität ist deine Liebste?
Ich esse gerne richtig, richtig leckeres Fleisch und viel. Deswegen müsste ich eigentlich sowas wie Türkisch oder Griechisch sagen. Ja.
Mhm. Ja. Ich könnte mich absolut nicht entscheiden.
Ja, nee, ist auch schwer.
Italienisch also, ist, glaube ich, auch immer hoch im Kurs.
Pizza, Pasta geht immer, klar. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, so eine richtig schöne Grillplatte beim Griechen oder beim Türken,
100%.
Kommt wenig dran vorbei.
Ja, bin ich bei dir. Was ist deine Lieblingshunderasse?
Oh, das weiß ich. Havaneser, weil wir selber einen kleinen Havaneser haben. Super süß, super flauschig, tolles Wesen Gottes, ehrlich.
Cool, hast du schon gesagt. Finde ich gut. So, damit sind wir durch. Leider kamen jetzt keine Fragen, wo ich dich so richtig böse an die Wand hätte bohren können, sondern sie waren echt alle nett.
Die waren echt nett, ja.
Das heißt, wir springen jetzt 15 Jahre zurück. Wir haben heute das Jahr 2026, 2011. Was war 2011, Francesco?
Ja, 2010/11 tatsächlich war der kleine Francesco in der Realschule und irgendwie war er sich nicht so ganz sicher, wo es weitergeht. Auf jeden Fall hätte ich Abi wahrscheinlich mit Hängen und Würgen machen können. Da war aber eher die Empfehlung, tatsächlich Richtung Ausbildung zu gehen. Und ich sage euch ehrlich da draußen, ich habe mich überall beworben. Also es ist kein Scheiß, wenn ich sage, ich habe mich überall beworben. Ich habe mich beim Gartenlandschaftsbauer beworben, beim Tischler, bei der Bank. bei der Bundespolizei, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, alles Mögliche. Also wirklich, ich war so planlos, ehrlich, wirklich komplett planlos. Ich habe das Schöne, dass ich für mich, ich bin sozusagen bekennender Christ, ja, und habe dann damals wirklich gesagt, ey, ich gebe das ab. Ich hab keine Ahnung, wo auch immer das Leben, in dem Fall Gott möchte, dass ich hingehe. Ich werde sehen. Und dann war ich auf einer Messe, bei uns hier so eine klassische Einsteigermesse für Auszubildende. Und da hat mich jemand vom Allianzstand angequasselt, zum Glück. Und so bin ich dann, habe mich damals dann bei der Allianz beworben. Und jetzt kommt der große Scherz. Ich wurde selbst vom Gartenlandschaftsbauer mit meiner Vita, mit meinem Anschreiben abgelehnt, nicht mal zum Einstellungsgespräch. Bei der Allianz bin ich aber, und ich finde das Assessment Center wirklich nicht einfach, immer wieder, und bin da tatsächlich echt durch jede Stufe gekommen und habe dann mit 16 meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen im Innendienst bei der Allianz angefangen. Im Innendienst, also ich habe tatsächlich Schadenbearbeitung gelernt.
Was, also die Frage, ob es der richtige Weg war, können wir uns, glaube ich, beide beantworten. Aber bist du froh, dass du damals auch diese Innendiensterfahrung sammeln konntest? Hilft dir das heute in irgendeiner Art und Weise was?
Total. Mir hilft das sehr, 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 sehr doll. Wir haben immer, damals in der Ausbildung wurde uns immer gesagt, der Innendienst und der Außendienst, die mögen sich immer nicht. So hieß es sozusagen immer, weil der Außendienst immer Dinge möchte, die der Innendienst nicht liefern kann. Und auch die Gespräche am Telefon mit dem Außendienst damals aus meiner Perspektive in der Schadenregulierung waren auch immer sehr interessant und sehr fordernd auch. Und so habe ich natürlich in meinen Gesprächen mit dem Innendienst eine andere Perspektive. Dass ich halt weiß, hey, ich weiß, ihr seid da unter Feuer, ich weiß, ihr habt eure Vorgaben. Und ich liebe Gespräche mit Innendiensten aus verschiedenen Versicherungen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man denen auf Augenhöhe liebevoll begegnet, vernünftig mit denen spricht, man findet immer eine Lösung. Immer. Mhm. Also es kann mal sein, wenn es komplett utopisch ist, ne? Aber sonst findet man immer eine Lösung. Wenn man da wirklich mit Menschlichkeit rangeht, dann wird auch der Gegenüber das tun.
Absolut. Es war ja bei mir so, ich hatte ja überlegt, einen Azubi einzustellen, also auszubilden. Hat sich dann aber jetzt bei mir einfach um x Jahre verschoben, durch das, dass ich wieder ins Homeoffice gegangen bin, Nachwuchs bekommen habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich krieg die Prio nicht so drauf, wie ich es wirklich gerne hätte. Mhm. Und da war mein Gedankenspiel und auch schon die Vorgespräche, auch schon mit größeren Versicherungsgesellschaften hier vor Ort, / Baden-Württemberg, zum sagen, ich leihe meinen Azubi hier immer wieder auch mal in den Innendienst aus oder eine Schadensbearbeitung, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ganz oft, was mir dann halt fehlt, wenn du einfach noch nie diesen Versicherungsschadensabwicklung Betrieb von innen gesehen hast, weil das Maklerdasein und das Vertriebsdasein ist ja eine völlig andere Welt.
Ja, total, 100%. Ja, aber am Ende des Tages geht es immer um Menschen und wir haben einen Job, in dem wir viel kommunizieren zwischen Menschen und das hilft auf jeden Fall mal, alle Seiten da mal gesehen zu haben.
Absolut. Okay, das heißt, erste Learning, es schadet auch dem Vertriebler nicht, den Innendienst mal live erlebt zu haben, dass er auch die andere Seite kennt und Betrieb nicht automatisch den Vertrieb verhindern möchte, sondern einfach auch Regeln hat, wonach man arbeiten muss.
Korrekt, ja, genau.
Okay, wie ging es dann weiter? Warst du diese kompletten 3 Jahre dann bei der Allianz im Innendienst?
Das ist cool, dass du es fragst, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Wir haben 2 Jahre lang Innendienst sozusagen Ausbildung gehabt und dann kommt man bei der Allianz in so eine sogenannte Außendienstphase, 1,5 Jahre. Und dann kommt die Außendienstphase. Die Außendienstphase bedeutet, du wirst innerhalb der Allianz für ungefähr ein halbes Jahr, wirst du in einer Agentur sozusagen in eine Agentur übergeben und darfst dann sozusagen Außendiensterfahrung sammeln. Mhm. Und hast dann so also Blöcke, wo du dann auch ganz viel lernst. Übrigens persönlich, ehrlich, Props da an die Ausbildung der Allianz. Wirklich krass, was ich da alles mitgenommen habe, was ich heutzutage auch noch brauche. Wir haben wirklich 12 Wochen harte Hotelschulung gehabt zum Thema Vertrieb. Das war wirklich klasse. Was nicht so geil war, waren die TTV-Abende, die telefonische Terminvereinbarung. Und sind dann in den Agenturen eingesetzt worden. Meine Zeit, diese Zeit in der Agentur war bei mir so erfolgreich, dass gar nicht unbedingt, weil ich vertrieblich so gut war, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, sondern weil ich den Agenturisten, den ich da bekommen habe, den habe ich sehr viel unterstützt im Vertrieb. Ich habe ihn sozusagen strukturiert im bisschen gemanagt. Ich habe ihm geholfen, Termine für ihn zu machen, bin mit ihm dahin gefahren, habe das vorbereitet, nachbereitet. Und eigentlich eher wie so eine Art Vertriebsunterstützung habe ich gearbeitet. Und wir haben echt geniale Ergebnisse noch geliefert. Und dann hat der damalige Vertriebschef der Allianz hier im Norden gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, deine Ausbildung im Außendienst zu beenden? Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Genau, und dann bin ich Kundenbetreuer gewesen. Also habe meine Ausbildung nach 2,5 Jahren beendet. War dann noch ein Jahr Kundenbetreuer 2013, war als Kundenbetreuer tatsächlich selber vertrieblich auch gar nicht so schlecht unterwegs und habe dann mit 19 Jahren, 2014, als Hauptvertreter bei der Allianz eine Agentur übernehmen dürfen. Damals aber sehr ländlich gelegen, also außerhalb von Hamburg, und das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich kam weder mit den Kunden noch klar, ich war auch nicht erfolgreich in diesem halben Jahr, also im ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit gar nicht. Mhm. Da konnte man die Abschlüsse wirklich an einer Hand ablesen. Und bin dann zur Signal Iduna gewechselt, weil ich dann wieder mit einem Team in Hamburg arbeiten konnte. Und das hat mir echt gefehlt. Also dieses Team und dann in Hamburg und so weiter.
Das heißt tatsächlich, der Switch von Allianz zu Signal Iduna kam nicht, weil, ganz plump formuliert, und ich glaube, jeder Zuhörer weiß, wie ich es meine, kam nicht, weil Allianz blöd, Signal Iduna gut, sondern einfach, weil das für dich die Möglichkeit war, den Standortwechsel zu machen und wieder mehr in die Komfortzone zu kommen, wo du quasi von den weichen Fakten Faktoren dich wohler fühlst.
Ja, 100%, genau. Also ich kann nur Gutes über die Zeit bei der Allianz sagen. Und ich denke auch, dass ich habe heutzutage immer noch Freunde, die Generalagenturen bei der Allianz sind, die sozusagen all diese Zeit seit der Ausbildungszeit da geblieben sind, die unfassbare Zahlen schreiben, die tolles Geld verdienen, die sich einen tollen Bestand aufgebaut haben und da nach wie vor happy sind. Das machen die wirklich gut. Ich bin gegangen wirklich aus dem Prinzip zu sagen, ich brauche mehr Flexibilität in meiner Standort- und meiner Teamauswahl. Die Signal Iduna Zeit war auch top. Ich war dann am Ende fast 7 Jahre, ne? Also 6,5 Jahre war ich bei der Signal. Da dann entsprechend auch bis zur Generalagentur mit Personal aufgebaut, bis ich dann entschieden habe, entsprechend mich umzubauen zum Makler.
Okay, war bei der Signal quasi wirklich, hallo, wir sind hier das Versicherungsbüro vor Ort und wir machen alles? Oder gab es da irgendwo schon den Drang zu Spezialisierung oder über besondere Prozesse quasi Schlagzahl zu machen?
Tatsächlich sowohl die Allianz als auch die Signal Iduna, und ich glaube, dann nehmen sich die ganzen Ausschließlichkeitsvertriebe tatsächlich nichts, sind gerade jetzt in den letzten 15 Jahren sehr stark in dieses Thema Ganzheitlichkeit gegangen. Also wirklich über die Bank weg alles anzubieten. Es gibt natürlich ganz viele Zahlen, die man sich da immer anguckt, 2 Verträge im Durchschnitt und so weiter und so fort. Und man wollte natürlich hoch, ne, wie bei den Maklern das der Fall ist, 6 bis 10 und so weiter. Mhm. Und so war es dann tatsächlich auch, dass wir so einen Ganzheitlichkeitsworkshop bei der Signale hatten und da entsprechend auch alles darauf ausgelegt haben, den gesamten Ordner mitzunehmen und. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt natürlich Geschäftspläne, die versucht man dann zu erfüllen. Dann gibt es gewisse Boni-Stufen bei unterschiedlichen Ausschließlichkeiten. Man will schon das gesamte Level anbieten. Mhm. Und das war genau das Thema, dass ich dann irgendwann, also gute Frage von dir, ohne dass wir es vorbereitet haben, das war genau das Thema, dass ich deswegen gesagt habe, hey, ich will mich freier darstellen, ich will in die Maklerei, weil ich da die komplette Freiheit habe, genau eine Struktur so aufzubauen, wie ich es mir vorstelle, auch was die Spezialisierung
angeht. Cool. Ich hatte gerade im Kopf, als du mir diesen Lebenslauf, den ich ja davor ehrlicherweise noch nie gehört habe, weil wir nicht über deinen Lebenslauf von Station zu Station im Vorgespräch geredet haben,
sondern
einfach so vom roten Faden. Ich habe gerade geguckt, Nico Strecker hat eine ähnliche Karriere quasi hingelegt wie du. Ich weiß nicht, ob ihr zwar euch kennt, kommt auch aus Hamburg oben. Lange Allianz, Signal Iduna, dann jetzt Martens und Prahl, genau.
Ah ja.
Cooler Typ. Und auch der liebe Basti von der BCA, jetzt Vertriebsvorstand bei der BCA, war, wenn ich das richtig weiß, mal bei der Allianz, dann Signal Iduna. Und inzwischen ja dann quasi auch in der Maklerschaft angekommen.
Ja, siehst du, vielleicht ist das ja das Rezept für erfolgreiche Menschen.
Vielleicht ist das Rezept für erfolgreiche Menschen. Ja. Ich bin ja damals auch als Makler losgelaufen, 2019. Bei mir war der Auslöser tatsächlich ein ganz anderer Einheit in der AO. Weil ich hatte vielleicht Pech, vielleicht eine schlechte Taktik, Struktur mit meinem damaligen Agenturisten und bin quasi mehr oder weniger außer vom Neukundengeschäft so ein bisschen verhungert. Mhm. Sodass mir klar war, wenn ich doch eh meine Kunden selber ranbringe, warum soll ich denn dann quasi
so viel abgeben sozusagen?
Ja. So viel abgeben und nur den württembergischen Stempel drauf machen.
Verstehe ich. Guter Punkt.
Daher bin ich gespannt, wie du jetzt erzählst, weil du gerade gesagt hast, dein Ziel war ja irgendwo schon ganz anders, so ein bisschen aus einer Stärke raus zum sagen, ich werde jetzt Makler, weil ich Bock habe, was zu bewegen.
Korrekt.
Hat es so von Anfang an funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, oder war der Switch dann doch anders als erwartet?
Ich muss natürlich gestehen, dass ich großes Glück hatte, dass ich Gesellschafter hatte 2021, die gesagt haben, hey, wir gründen mit dir die Noli GmbH und das entsprechende andere Engagement und wir unterstützen dich. So, und die haben tatsächlich damals gesagt, eigentlich, interessanterweise muss man sagen, wir wollten eigentlich nur das Thema Spezialvertrieb BKV. Und als ich dann gesagt habe, hey, es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich Makler werde, gab es dann auch sozusagen das Angebot, hey, okay, dann wollen wir dich da auch unterstützen. Und so gab es dann diese Doppelzange aus diesen beiden Firmen. Und jetzt muss man natürlich sagen, das klingt jetzt immer alles sehr toll, ne, wenn man das erzählt, oh, zwei Firmen und direkt durchgestartet und so weiter. Und tatsächlich hatten wir 2022 auch wirklich ein gutes Geschäftsjahr. Also Ende 21 ging es ja erst los und 22 war unser erstes volles Geschäftsjahr mit diesen beiden Themen. Und trotzdem muss ich aber sagen, ich würde es nie wieder so machen, ne, weil tatsächlich sich so aufzureiben zwischen zwei Themen und in beiden Themen sozusagen der Head-Off zu sein, der sowohl die ganzheitliche Maklerei aufbaut, als auch sozusagen das Thema der betrieblichen Krankenversicherung im Spezialvertrieb. Es war zu viel und am Ende des Tages hat es auch dazu geführt, dass beides nicht komplett geflogen ist. Und das war beides gut, es ist beides erfolgreich in, ich sag mal, im normalen Segment so unterwegs gewesen, ja, aber nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, wie man eigentlich skalieren will und wie man sozusagen, ja, rosa-roter Brille sagt, boah, in 5 Jahren, ja, bin ich Multimillionär. Davon waren wir weit entfernt.
Das ist gut. Wir haben jetzt die zwei Buzzwörter, die in jedem Podcast vorkommen müssen. Skalierung und Mindset haben wir jetzt schon erledigt. Passt.
Abgehakt. Super.
Abgehakt. Okay. Wann war, warum klar, was als nächstes passiert, beziehungsweise wo der Fokus hingeht?
Tatsächlich so richtig klar wurde mir das erst so im Sommer oder um den Sommer rum oder Mai rum 2024, wo ich ganz viel auch hinterfragt habe. Ne? So, da habe ich so die ersten 2 Geschäftsjahre hinter mir. Man hat mal gesehen, wie funktioniert der Maklermarkt, wie kommt man an. Man hat auch ersten Erfolge eingesammelt, sich die ersten blutigen Nasen geholt. Und dann kam tatsächlich ein sehr, sehr hartes 2024, in dem es ja schon im 2. Quartal reingehagelt hat mit Stornos aufgrund von einem Verkauf eines größeren Unternehmens, wo wir BAV hatten, platziert hatten und einer Verkleinerung eines Unternehmens, wo wir auch BAV platziert hatten. So. Und wenn du dann quasi irgendwie 100.000 Euro alleine schon an Stornos durch unterschiedliche Themen im 2. Quartal in 24 irgendwie vor den Füßen hast, dann hinterfragst du ganz viel, auf jeden Fall hinterfragst du ganz viel. So, und dann kam hinzu, dass ich genau in dieser Situation hinterfragt habe, okay, wie möchte ich eigentlich in Zukunft mein Geschäft gestalten? Was ich sehr interessant fand, 2022, ganz kurzer Rücksprung, bei den Jungmaklern war ich ja tatsächlich dabei, durfte da sozusagen auch Finalist sein und habe da natürlich auch ganz viel gelernt, unter anderem das Thema Spezialisierung. Und interessanterweise war ich jemand, der immer, ach ja, und Noli, wir sind da nicht so spezialisiert, wir machen gefühlt irgendwie alles, aber ja, schön, wenn es ein Gewerbetreibender ist, muss aber nicht sein. Und bei dem anderen Thema nur BKV. Und wenn ich einmal alleine nur mal das verglichen habe, dann hat das Thema nur BKV deutlich mehr Umsatz gemacht, als ich sag mal so die normale Versicherungsmaklerei, obwohl die normale Versicherungsmaklerei einen riesen Aufwand gefahren hat. Und irgendwie habe ich echt lange gebraucht zu verstehen, dass das totaler Quatsch ist, das so weiterzumachen. Und dann war 2024, wie gesagt, wo ich echt viele Blitzeinschläge in Noli hatte und allgemein so in mein Geschäftsleben und auch tatsächlich eine Zwischenzeit überlegt habe, mache ich Noli zu, melde ich Insolvenz an, ja, also schaffe ich diesen Sprung sozusagen dann da durchzukommen. Dann haben wir auch noch die Anbindung gewechselt von einem Makler sozusagen, bei dem wir mit angebunden waren, zu einem Pool. Auch das hatte natürlich auch zu Reibungsverlust geführt, was im Bestand angeht. Das heißt, man muss natürlich Bestand umdecken und so weiter und so fort. alles in 2024 war einfach nur anstrengend. So, und ich hatte in dieser ganzen Zeit auch tolle Mitarbeiter, davon auch leider welche an den Markt verloren, was auch schade war. Also auch da musste man sich dann umdenken. So, und dann bin ich in 2025 hineingegangen und habe gesagt, das mache ich nicht nochmal. Ich fokussiere mich jetzt. Ich mache jetzt mal ein Jahr nur Noli, habe meine Anteile verkauft bei dem anderen Engagement, mir die Anteile innerhalb von Noli so gesichert, dass ich da quasi mit einem anderen Partner nur noch alleine drinne bin. Also gesagt, ich stabilisiere jetzt erstmal nur eine Firma. Nicht zwei, nicht drei, nicht zehn, nicht hundert, eine Firma. Die mache ich jetzt erstmal rund. So, und dann wurden Entscheidungen getroffen. Sachbestand verkaufen. Sich kooperieren oder beziehungsweise anbinden mit einem anderen großen Makler, der einen viel abnehmen kann. Fokussieren, Mitarbeiter- und Geschäftsführerversorgung. Das Brand entsprechend auch ein bisschen daran umstellen. Meine persönliche Marke mehr in den Vordergrund rücken, dass ich entsprechend auch mit den Menschen resoniere, die ich auch als Kunden haben will. Und. Also viele Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass man sich erstmal echt verschlankt hat, konsolidiert hat, Kosten runter, alles, um dann entsprechend den Turnaround hinzukriegen. Und das haben wir. 2025 ist das beste Jahr von Noli gehabt seit Anbeginn. War lang, tut mir leid, aber war viel drin.
Ja, ich überlege gerade nur, ich hatte vier Fragen im Kopf. Ich muss sie jetzt so nach und nach wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis rausholen. Frage 1. Bist du mit den Entscheidungen in Summen, die du getroffen hast, zufrieden?
Ja.
Frage 2. Gab es in der Summe der Entscheidungen, also nicht im Gesamtergebnis, sondern einzelnen Entscheidungen, Sachen, die du im Nachgang anders machen würdest oder die, obwohl die Datengrundlage eigentlich dafür gestimmt hat, es so zu machen, im Nachgang falsch waren? Kannst du sagen, warum diese Entscheidungen falsch waren? Ist einfach quasi, hat ein Partner anders reagiert, haben sich Sachen anders entwickelt? In welche Richtung ging's?
Ich würde auf jeden Fall als junger Unternehmer in der Versicherungsbranche, was die Struktur der Beteiligung angeht, heutzutage Dinge anders machen, die damals total Sinn ergeben haben. Ich war ein Rookie, ich war ein Anfänger, aber so dieses Thema, ja, Entscheidungsfreiheit oder auch gewisse, ich nenne es jetzt mal Gewaltenhoheit, vor allem über ein Kernthema, was man hat, welches vielleicht andere dann entsprechend als Gesellschafter nicht nachvollziehen können. Noch da muss man immer differenzieren. Ich glaube, man merkt, dass ich da sehr vorsichtig formuliere, weil es ist ein sehr fragiles Konstrukt mit Gesellschaftern. Das ist wie eine Ehe, ja. Und man muss sich schon überlegen, welche Partner habe ich dabei. Mhm. Und es hat damals super gepasst und ich wurde super unterstützt. Das heißt, das war total sinnvoll, ja. Mhm. Aber war es sinnvoll, dass wir erfolgreich damit geworden sind, also in dieser Konstruktion, auch wenn man sich persönlich irgendwie gut war? Nein, nicht. So, muss ich mir die Verantwortung dafür nehmen? Ja, muss ich. Ich habe die Verantwortung dafür zu tragen, dass es erfolgreich wird. Und das konnte ich in dieser Konstruktion nicht hinkriegen. So, und da muss man sich fragen, wieso? Das heißt, ich hätte die Konstruktion auf jeden Fall, würde ich jetzt anders machen. Ich würde die Fokussierung anders machen. Also nicht zwei Unternehmen, sondern erstmal eins erfolgreich machen, nicht zwei. Und wenn man einen Makler gründet, so wie ich mit Noli, ja, hier habe ich immer noch an, wie mit Noli, dann sich überlegen, wofür mache ich das eigentlich? Spezialisierung, Prozesse, all diese Sachen, sich einfach vorher schon mal ein bisschen mehr überlegen.
Geh ich zum großen Teil mit. Spezialisierung ist aus meiner Sicht King. Und man muss ja eins, finde ich, immer sagen, wenn du nachher wirklich Prozesse hast, die funktionieren, und du sagst, ich gehe jetzt ganz spitz mit einer Zielgruppe oder mit einem Benefit in den Markt, wenn nachher alle Sachen funktionieren, kannst du ja quasi wirklich einfach auch sagen, ich mache den Zylinder und den Funnel einfach immer noch größer und baue mir quasi noch einzelne Bausteine dazu hin. Ich glaube, bei vielen Maklern, die jung starten, ist es ganz oft eben nicht aus einer Stärke raus, sondern aus einer Schwäche, weil quasi der alte Job nicht mehr so ist, dass sie ihn weitermachen müssen. Im Zweifel auch noch nicht so viel Kapital auf der Seite liegt, dass du sagst, ich kann ein halbes Jahr überleben. Und deswegen glaube ich, ganz oft das passiert, was eben nicht sein sollte, dass du mit dem Bauchladen losläufst und mehr oder weniger jeden nehmen musst. Oder denkst, du musst jeden nehmen.
Ich will mal ganz wichtig ein paar Nuggets droppen, die mir jetzt in diesem Rahmen wirklich wichtig sind, diese zu teilen.
Hau du raus, dann ziehe ich nach.
Erstens, ich bin großer Freund davon, wenn man sich unternehmerisch selbstständig macht, dass man überlegt, möchte man es alleine machen oder mit Partnern. Ich persönlich bin ein Fan von Partnern. gerade in unserer Branche ist es tatsächlich so, dass wir durch, in meinem Fall ja Ausschließlichkeit, wir werden sehr schnell gepampert mit viel Geld und denken, wir sind deswegen auch gute Unternehmer. Sind wir nicht. Man muss Unternehmertum ist nochmal eine andere Liga. Und das hat nicht unbedingt was mit Maklerei oder Nichtmaklerei zu tun oder Ausschließlichkeit oder Struktur. Unternehmertum ist eine andere Liga. Unternehmertum, eine GmbH, sich zu überlegen, wie muss das ganze Konzept funktionieren? Wie bereite ich eine GmbH so auf, dass ich sie auch vielleicht irgendwann verkaufen kann? Möchte ich sie verkaufen? Wie möchte ich mein Marketing machen? Bla bla bla. Könnte ich jetzt ewig ausführen. Ich schreibe übrigens auch gerade ein Buch mit anderen Leuten genau zu diesem Thema. Cool. Aber was entscheidend ist, wenn man sagt, man möchte Unternehmertum, man möchte wirklich Vollgas geben, man möchte groß werden, man hat Vision, dann suche dir das Problem, was du auf jeden Fall löst. Finde heraus, was brauchst du dafür, um dieses Problem zu lösen. Wenn du Ressourcen wie Finanzen brauchst, dann suche dir jemanden, der in dich investiert. Und es gibt Leute da draußen, die tun es. Im Zweifel sind es andere Makler. Wichtig ist, wenn du dir jemanden suchst, der in dich investiert, habe ich für mich, und so, das habe ich 2024 für mich selber gelernt, ich habe mir einen Chart gebaut, ja, bestehend aus 4 Pizzastücken. Ein Pizzastück ist das Thema Wissen. Wenn ich einen Partner suche, wie viel von diesem Pizzastück Wissen bringt er in mein Unternehmen mit rein? Dann das zweite Pizzastück sind finanzielle Ressourcen. Ja, brauche ich finanzielle Ressourcen? Bringt er finanzielle Ressourcen mit ein? Das dritte Pizzastück war Manpower. Arbeitet diese Person mit? Ja oder nein? Ja. Und das vierte Pizzastück ist Netzwerk. Bringt diese Person Kunden mit ein, Netzwerk mit ein, Struktur mit ein, ja, die wichtig ist, um das Ganze zum Skalieren zu bringen. So, und wenn ihr jetzt mal guckt, jedes Unternehmen braucht diese 4 Pizzastücke. Wie viel davon als Gründer bringe ich mit? Was fehlt mir jetzt an den anderen Pizzastücken? In welchem Bereich? Bringe ich selber finanzielle Ressourcen mit? Dann brauche ich niemanden suchen, der mir Finanzen einbringt. Was ich ganz schwierig finde, ist tatsächlich, dass viele, viele junge Unternehmer, ich selber, lassen sich gerne von Finanzen blenden, dass sie sagen, oh scheiße, ich kann mir das ja alles nicht leisten und das wird alles so teuer. Und dann gibt es Menschen, die gutherzig in einen investieren und dann entsprechend natürlich aufgrund von Finanzen sich sehr viel Anteil an dieser Pizza entsprechend kaufen. So, ist das jetzt gerechtfertigt oder ist es das nicht? Das muss jeder für sich immer selber verantworten oder beantworten. Für mich war es damals tatsächlich gerechtfertigt, ja. Aus der heutigen Perspektive wäre es das nicht mehr. Da würde ich aus der heutigen Perspektive Manpower oder tatsächlich Wissen höher priorisieren, ja. Und das sind tatsächlich Dinge, das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier heute mal mitzugeben, als jemand, der wirklich Erfahrung damit gemacht hat, wie ist es mit hochklassigen Gesellschaftern zusammenzuarbeiten, oder wie ist es tatsächlich auch in einer Due Diligence, wenn man nachher sagt, man möchte ein Unternehmen verkaufen oder Anteile verkaufen. Macht euch Gedanken, was löst ihr für ein Problem, was braucht ihr, um dieses Problem zu lösen, und wenn ihr euch einen Partner dazu holt, welches Pizzastück bringt er mit ein? Ganz, ganz wichtiges Nugget von meiner Seite aus.
Das ist geil. Das ist so ein bildliches Beispiel, wo ich dich vor 3-4 Jahren noch quasi belächelt hätte dafür, so nach dem Motto, boah, wer denkt denn in Pizzastücken?
Ja, von mir aus kannst du auch was auch immer nehmen, aber ja.
Aber inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich es einfach nachvollziehen kann, weil bei mir auch eben irgendwann, glaube ich, diese Entwicklung begonnen hat vom, ich kann gut Vertrieb, ich kann selbstständig sein, hinzu, welche unternehmerischen Schritte muss ich machen, dass es quasi langfristig noch besser wird, in einem anderen Fahrwasser steht und dass es quasi auch hier nochmal das Passwort skalierbar das Ganze ist. Weil ich sehe viele AOler oder auch meine eigene AO-Zeit, wenn ich da zurückgucke, gibt es da wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr gute Selbstständige, aber ganz wenige okay bis gute Unternehmer, weil sie es aber auch nie werden mussten. Also in der AO wird ja deutlich mehr abgenommen, links und rechts. Und als Makler stehst du ja manchmal einfach auch da und denkst so, brauche ich jetzt einen Datenschutzbeauftragten? Darf ich das in diese KI reinwerfen? Und in der AO ist ja relativ ganz klar, das gibt eine Autobahn, die musst du langfahren und du kannst quasi nicht links und rechts abbiegen und irgendwas in dem Sinne grob fahrlässig falsch machen.
Richtig, da entscheidest du nur, wie schnell du fährst. Ja,
absolut.
Ein letztes Nugget gebe ich jetzt noch mit. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Es gibt leider, wir haben in dieser Branche auf Vertrieblerebene immer ein Ego-Problem. Immer. Wir sind alles Ego-Menschen, deswegen sind wir gute Vertriebler, ja, weil wir entsprechend wissen, wie wir uns vermarkten und wie wir uns verkaufen können. Ne? Das ist jetzt eine Pauschalaussage. Gerne gibt es Hate dafür, ist völlig in Ordnung für mich. Aber tatsächlich haben wir häufig ein Ego-Problem. Warum? Ich habe schon mit so vielen jungen Menschen darüber gesprochen, die gesagt haben, boah, ich mache mich jetzt selbstständig, werde jetzt Makler, komme vielleicht aus dem Strukturvertrieb und so und jetzt geht's hier voll ab und bla bla bla. Ja? Und ich habe gesagt, okay, was ist dein Konzept? Ja, ich binde mich jetzt da an, ich binde mich jetzt da an, ich binde mich jetzt da an. Völlig egal, welcher Pool. Ich sage, okay, das ist aber kein Konzept. Das ist jetzt eine Anbindung, du kannst jetzt arbeiten. Toll, ja. Aber wer gibt dir die, wer hilft dir mal, wer coacht dich? Beratungsstrukturen, wer coacht dich oder mentort dich, was das Thema Zugänge angeht? Wer hilft dir mit Indienstpersonal, beziehungsweise wer gibt dir die Kontakte bei den Versicherungen in den Indienst, um hohe Qualität liefern zu können? So, das ist alles etwas, was du dir komplett neu aufbauen musst. Und es wird unterschätzt. Es wird so sehr unterschätzt, weil man denkt, ja, Versicherung ist doch einfach. Ich habe eine Anbindung, jetzt kann ich Haftpflicht verkaufen oder Alpha ist Altersvorsorge oder Kranken oder was auch immer. Ich persönlich fand es sehr, sehr gut und für meinen Start in diese Branche war es auf jeden Fall richtig gut, dass ich mich an einen Makler angebunden habe, nicht an einen Pool, nicht an Versicherung. Ich habe mich an einen Makler angebunden, der erstmal eine Zwischenmarge bekommen hat, aber ich konnte ganz viel von seinen bestehenden Prozessen lernen. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, suche diesen Makler gut aus, ne? Guck, okay, ist das der Makler, wo ich mich selber auch sehe? Dann möchte ich vielleicht irgendwann in 10 Jahren auch so sein wie der, ne? Und dann entsprechend lerne von dem, lerne von seinen Prozessen. Lerne von den Dingen, die du gut findest, lerne von den Dingen, die du schlecht findest. Vielleicht hast du mit ihm sogar einen Deal, dass du auch mal seine Indies-Personal mitnutzen kannst, falls du mal in den Urlaub gehst, was wichtig ist. Scheiße, verdammt, du musst Urlaub machen, du musst dich ausruhen. Ne, mein Coach sagt immer, Champions werden in der Erholung gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man junger Makler ist, wenn man seit 1, 2, 3 Jahren in dieser Branche ist, man ist vielleicht noch Einzelkämpfer oder vielleicht gerade so zu zweit. Überlegt euch, gute Kooperationen mit Maklern zu machen, die euch mal aufs nächste Level heben. Dann macht ihr das 3, 4, 5, 6 Jahre und dann entscheidet ihr, geht ihr wieder raus, ja, oder bleibt ihr zusammen. Das ist zusätzlich zu diesem Thema Partnerschaft oder Investment oder Investoren natürlich auch immer nochmal ein zweites ganz, ganz wichtiges Learning, welches ich mitgeben möchte.
Absolut. Unterschreibe ich zu 1 Million Prozent. Auch das, durch das, dass ich ja mit unserem Jungmakler-Konzept so ein bisschen auch viel mit jungen Makler arbeite, die entweder frisch starten oder jetzt schon ein bisschen dabei sind. Die Anbindung oder zum Sagen, ich kann alle Versicherungen dieser Welt vergleichen, ist nicht das, was beim Kunde nachher auch Wirkung hinterlässt, sondern dass du einen klaren Prozess hast, dass es funktioniert, dass du für was stehst, dass du ein Personal Brand hast. Und ich war ja ungefähr jetzt 3,5 Jahre wahrscheinlich auf jeder Versicherungsveranstaltung, die aus meiner Sicht in irgendeiner Art und Weise Sinn gegeben hat, hatte, glaube ich, teilweise 80 Hoteltage im Jahr.
Oh, krass.
Wurde von ganz vielen immer belächelt, so nach dem Motto, arbeitest du überhaupt irgendwas oder hast du eigentlich auch nur einen normalen Job? So nach dem Motto. Und ja, Stand heute würde ich so sagen, vielleicht hätte es auch quasi ein Drittel weniger getan. Aber die Kontakte...
Das weiß man ja nicht.
Aber die Kontakte, die ich darüber bekommen habe, sei es zu Gesellschaften rein, dass wenn ich ein Problem habe, weiß ich, dass ich jemand finde, der es für mich löst, wenn es lösbar ist. Wenn ich eine Risikovoranfrage habe, weiß ich, dass wenn ich meine Eigenerklärung so aufbearbeite und einreiche, dass sie votbar ist, dass ich ein Votum bekomme und mit niemand sagt, bitte warten Sie nochmal 3 Wochen oder nehmen Sie das hauseigene Formular, sondern ich darf es quasi inzwischen da pitchen, wo auch Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und allein dafür haben diese 3 bis 3,5 Jahre Vorarbeit einfach jetzt einen riesigen monetären Wert für mich, weil wenn wir bei deinen Pizzastücken wären, ist, wenn du mich einkaufen würdest, glaube ich, dass ich einfach ein wahnsinniges Netzwerk mitbringen kann.
Netzwerk und Wissen. Ja, Know-how. Know-how ist bei dir komplett ausgefüllt. Netzwerk ist bei dir ausgefüllt. Das ist schon, und Manpower wäre auch noch eine Ausgabe. Also du bist
nur die Kohle fehlt.
Du bist der perfekte Buddy. Ja gut, aber das erwirtschaftet man sich dann beides. Ne? Ich glaube, auch in diesen Pizzastücken muss man auch ein bisschen ranken. Ja, so wo ist die meiste Salami drauf? Ja, also wo ist das Beste sozusagen? Und ich glaube, dass in dieser Branche brauchst du Manpower. Du brauchst Man and Women Power. Ja,
Human Power.
Du brauchst Human Power, danke, du brauchst Human Power, um das Ganze sozusagen voranzutreiben. Das ist viel wichtiger als eine Finanzspritze.
Absolut. Ich finde dieses Bild, das wird bei mir im Kopf bleiben. Finde ich gut.
Sehr gut.
Okay, dann wo sind wir denn jetzt in deiner Reise? Ehrlicherweise haben wir jetzt eine gute Rechtskurve gemacht und haben kurz den roten Faden verlassen.
Und wir kommen wieder zurück zum Ende 2025.
Wir kommen zurück zum Ende 2025.
Ja, also wenn man jetzt da so ein bisschen guckt, wo stehe ich jetzt eigentlich? Also wir haben ja gehört, 24 war brutal, ja, quasi kurz vor Ende meiner Karriere mit Noli. Mhm. Und durch die Entscheidung entsprechend zu sagen, hey, ich gehe aus dem einen Thema raus, fokussiere mich auf das andere Thema, konnte ich auf jeden Fall hier zu einem richtig genialen Jahresergebnis 2025 für mich kommen. Da, wie gesagt, waren natürlich viele Entscheidungen drin. Hört man im vorigen Teil des Podcasts, brauche ich nicht wiederholen, um das so hinzubekommen. Aber auch wichtig ist, dass ich in 2025 entschieden habe, ich möchte das Thema betriebliche Krankenversicherung wieder viel, viel, viel mehr in den Markt bringen, weil ich liebe betriebliche Krankenversicherung, ich liebe Mitarbeiterversorgung, ich finde es toll. Und ich würde behaupten, dass ich genug gelernt habe oder sehr, sehr, nicht genug ist das falsche Wort, dass ich so viel gelernt habe, dass ich weiß, worauf es ankommt, um die betriebliche Krankenversicherung nachhaltig in einem Unternehmen erfolgreich zu platzieren. Und da möchte ich jetzt vielen Maklern genau dieses Wissen an die Hand geben. Ich habe das große Glück, dass ich dann im September letzten Jahres noch einen Geschäftspartner dazu bekommen habe, der mich schon Teil meiner Reise vorher mal begleitet hat. Den Andreas, der jetzt das Thema der IT-Infrastruktur innerhalb unseres Produktes macht und da auch wirklich outstanding. Dieses Thema Infrastruktur ist wirklich schön geworden, richtig gut geworden. So, und jetzt sind wir tatsächlich dabei, ja, Versicherer an uns anzubinden und auf der anderen Seite natürlich auch Makler an uns anzubinden, die über uns einreichen, wie in einem klassischen Pool. Kunden gehören natürlich den Maklern und wir geben eine, ja, wir geben entsprechend eine marktübliche Kottage weiter. So. Und wir unterstützen den Makler bei der Aktivierung, beim Service, wir geben eine Mitarbeiter-App raus und so weiter und so fort. So, das ist mal ganz kurz in der Nutshell. Mehr sage ich dazu auch gar nicht, was wir im Private Health Club machen. Da freue ich mich tierisch drauf, weil wir merken, Gespräche mit Versicherungen, mit Maklern, das ist genau das ist, was der Markt gerade braucht. Wir lösen damit ein großes Problem und es macht einfach tierisch Spaß, da auch mal so ein bisschen eine ganz andere Perspektive gerade einzunehmen, so eine Schnittstelle zwischen den Maklern und den Versicherern. Und wir als Noli, ich mit meiner Maklerei, bin selber angebundener Makler im Private Health Club und reiche entsprechend meine BKV jetzt darüber ein und habe da jetzt so eine Zwitterrolle. Und das Schöne ist jetzt aber, jetzt können wir ja sagen, Francesco, ich dachte, du hast gelernt, nur noch ein Thema. Ja, ja, ist richtig. Deswegen mache ich ja nur noch Mitarbeiter- und Geschäftsführerversorgung, mache Vertrieb für BKV und reiche das selber über meinen eigenen BKV-Pool ein, der vor allem in der IT und so weiter und so fort gemanagt wird von den Mitarbeitern, die dann dahinter stehen. Und das Einzige, was ich noch zusätzlich mache, ist, dass ich Makler entsprechend schule dazu, wie man das genauso machen könnte, wie ich das mache. Aber sonst bleibe ich meiner Linie sehr, sehr treu.
Würdest du, also ich habe zwei Fragen, einmal ist nur so ein kleiner Sprung zurück. Glaubst du, du hättest in dem Moment, wo du schon die finanzielle Verantwortung für, also sagen wir mal, du wärst 2024 schon Papa gewesen. Glaubst du, du hättest Noli abgeschlossen und gesagt, ich flüchte mich wieder in den Schoß der sicheren AO?
Oh, das ist eine geile Frage, weil ich habe dazu einen LinkedIn-Post gemacht dieses Jahr. Und ich habe ich glaube sogar, du hast da drunter geschrieben unter diesem LinkedIn-Post. Mal sehen, ob wir das beide noch wieder zurückgespult bekommen. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht, dass ich mit meiner Frau Ende 2024 saßen wir zusammen und wir haben gemerkt, dass das Ganze natürlich auch persönlich, ehetechnisch, auf allen Ebenen alles an uns, an mir nagt, diese ganze Zeit und dass wir da was tun müssen und ich da was tun muss und möchte, da einfach viel mehr Ruhe und Frieden wieder in diese gesamte Situation hineinzubringen, weil das dürfen wir nicht vergessen, als Unternehmer ist häufig in unserem Alltag Unternehmen first, ja, und gerade wenn man dann entsprechend Frau und Kind hat, fehlt da die Zeit und man muss priorisieren. So, und man sagt immer so salopp, ja natürlich, Familie geht immer nach vorne. Ja, ist aber Bullshit. Wenn man Unternehmer ist, dann ist es häufig so, dass man doch die meiste Zeit nachher im Job verbringt und nicht bei der Familie. Auch wenn man zumindest sagt, man arbeitet man vielleicht ein bisschen weniger, ist man vielleicht ein bisschen früher zu Hause. Trotzdem verbringt man die meiste Zeit im Job. So. Und wenn es im Job nicht läuft oder schwer ist oder super viel Stress ist, dann bringst du das auch mit nach Hause. So. Und das heißt, ich hab super viel angefangen, genau das zu cutten, zu sagen, Job ist Job, Zuhause ist Zuhause, Zuhause ist mein Handy weg, ich gehe nicht mehr an Telefonate, ich mache am Wochenende, mache ich nichts. Ist mir egal, wer mich da anruft und wer mir da schreibt, ich kriege keine Antwort. So. Und viel wichtiger ist aber auf deine Frage. Ich habe im Dezember 2024 ein Angebot oder zwei Angebote bekommen von einer größeren Maklerei, einer sehr großen deutschen Maklerei und einem spezialisierten Vertrieb für Mitarbeiterversorgung. Diese beiden Angebote waren Angestelltenangebote. Sie hätten in dem einen Fall mein Unternehmen, Noli, und sogar das andere Engagement gekauft. Und das wäre finanziell auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen. Die Due Diligence war auch mal interessant, das so ein bisschen mitzukriegen. Wie bewertet man das jetzt eigentlich und so weiter? Mhm. Und als diese beiden Angebote da lagen, gucken meine Frau und ich da dran drauf und sagen, okay, damit habe ich meine Ruhe. Ich habe ein super Gehalt, mega stark, wirklich viel. Wir können uns wirklich viel leisten. Wir haben Ruhe, ich habe den Stress nicht mehr. Und wir haben im Dezember 2024 entschieden, wir wollen Eltern werden. Mhm. Konnte ja keiner ahnen, dass wir in der ersten Januarwoche schon wissen, dass es soweit ist. Und das heißt, mit dem Wissen, ich werde Vater, habe ich diese beiden Angebote abgelehnt und habe gesagt, nein, ich bleibe bei diesem Weg, ich verkaufe die Anteile, ich fokussiere mich auf Noli, ich denke darüber nach, wo ich Francesco Jäger eigentlich in Zukunft hin will, und nutze das Jahr 2025, um ein solides Fundament aufzubauen, aus dem ich dann saubere Entscheidungen treffen kann, und habe mich gegen den Weg des Angestelltentums oder anderer Alternativen entschieden.
Cool. Ich glaube, also wenn ich es mir von meinem inneren Auge vorstelle, ich habe ja immer für mich gesagt, ich war einfach ganz lang für mich alleine zuständig. Und wäre der Schritt früher gekommen, dass quasi von 1 auf 3 hochgeht, dann hätte ich mir immer vorstellen können, diesen Joker zu ziehen. Ich glaube aber, wenn es dann wirklich schwarz auf weiß vor dir liegt und es jetzt darum geht, zum sagen, okay, wir melden den Karren ab und gehen wieder in Fahrwasser des Angestelltenverhältnisses, ich glaube, dann wäre der Schritt mir wahnsinnig schwer gefallen. Also ich hätte immer gedacht, wahrscheinlich mache ich's. Und dann, wenn schwarz auf weiß wirklich du jetzt musst, dann weiß ich auch nicht, wie ich entschieden hätte.
Du, ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn das 6-stellige Gehälter sind, selbst wenn das ein geiles Team ist, selbst wenn der Job richtig, richtig cool ist, solange du in dir ein Feuer hast, und dieses Feuer ist eine Vision, ist ein Wunsch, ist das Brennen, irgendwas zu verändern, zu machen, dieser Branche einen gewissen Stempel aufzusetzen, kannst du es nicht. Und dann kannst du es auch nicht, wenn der liebste und tollste Mensch, den du auf dieser Erde hast, deiner Frau oder dein Mann, dein Partner, jetzt in meinem Fall meine Frau, vor dir sitzt und Tränen gerührt ist und sagt, ey, bitte nimm das an, bitte, ja, kannst du es nicht. Und das ist, vielleicht kann der ein oder andere das, ich freue mich über Kommentare oder Nachrichten, das, aber ganz ehrlich, diese Zeit hat mich so resilient gemacht, dass wenn ich jetzt ich habe das große Glück, dass mich viele Makler, Freunde, Kollegen, die in dieser Branche sind, die Unternehmer sind in dieser Branche, oder in dieser Branche einfach arbeiten, anrufen und fragen, wenn sie genau vor so einer Entscheidung stehen, sagen, ey, was würdest du mir raten? Und interessanterweise gibt es viele, viele Fälle, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, wo ich gesagt habe, du, ganz ehrlich, ich sag dir, wo du einen richtig guten Job kriegst, mach das für 2-3 Jahre. Wirklich ehrlich. Und dadurch finde ich heraus, wenn die Person sich damit beschäftigt und sagt, ich mache das, dann weiß ich, okay, super, ist eine richtige Entscheidung. Aber wenn die Person sagt, ich mache es nicht, ist das auch eine super Entscheidung, weil sie sich wirklich bewusst und offiziell dagegen entschieden hat. Das ist wichtig.
100%. Es ist eine Entscheidung aufgrund einer Datengrundlage abwägen zu können, ist was anderes, wie zum sagen, ich mache einfach nicht, weil ich gar keine Möglichkeit habe.
Korrekt.
Korrekt. Und ich find's wahnsinnig gut, was du gerade gesagt hast, weil es ist nicht die Mainstream-Antwort. Also wie vorher auch, ganz viele würden sagen, Family first immer, ohne Ausnahme. De facto kann man es in der Realität nicht immer machen. Es gibt auch eine Sache, wo ich ganz oft anecke, ist was anderes wie jetzt bei dir, wenn es darum geht zum sagen, welche ETF-Rentenpolice verkaufen wir es an Endkunden? Wo ich sage, wenn es Anbieter A gibt, der ein Top-3-Produkt ist und 0,1 günstiger ist als Anbieter B, der immer noch ein 0,3-Produkt ist, du als Makler aber nur 5 Jahre haftest und keine 8 und 30% mehr Provision kriegen würdest, die dann im Zweifel nicht zu Lasten des Kunden gehen, sondern eh in dem Gesamtkostenapparat drin sind. Sag ich inzwischen immer, lieber Maklerkollege, lieber Jungmakler, nimm das Top-3-Produkt, wo du auch damit gewinnst. Und nimm nicht das, wo wegen 0,1 Kosten für einen Kunde dann nachher minimal noch besser ist, du dich aber selber beschneidest, weil du unternehmerisch nicht handeln und wachsen kannst. Und da ist auch ganz oft von vielen die erste Reaktion, vor allem wenn man so eine Gruppe diskutiert, kannst du nicht machen. Ich sag, doch, kann ich gut machen. Und was dann im Nachgang ganz oft passiert, dass Einzelne im Nachgang quasi zu mir kommen und sagen, Benne, eigentlich hast du völlig recht, wir müssen es so machen, weil ein Gewinn ist nur, wenn alle, die am Tisch sitzen, bei einem Geschäft nachher was davon haben. Aber das in der Öffentlichkeit zum Sagen erfordert dann doch immer irgendwie Mut und viele wollen da gar nicht gegen den Mainstream gehen. Daher großartige Aussage. Finde ich gut, weil es entspricht einfach der Wahrheit.
Für die Blumen an der Stelle. Ich habe noch einen Satz zu dem, was du gerade sagst. Ich persönlich kenne kaum. Ich kenne, also mir fällt sofort eine Person ein, bei der ich weiß, dass die den moralischen Grundsatz hat, immer, egal unter welchen Voraussetzungen, das absolut für den Kunden Beste zu machen. Mhm. Ich denke, das ist auch ein Ansatz. Ich denke auch, dass das eine Strategie ist, die komplett richtig ist. Mhm. Nur hinterfrage ich, und ich liebe den Austausch mit dieser Person, weil es vor allem bei der Person immer mit dem moralischen Grundsatz ist. Und wir hatten gerade erst jetzt gestern einen Talk dazu, wo ich sage, weißt du, was das Spannende ist? Dass diese Aussage, die du jetzt triffst und die Entscheidung für Policen, Gesellschaften, die du jetzt triffst aus der heutigen Perspektive, die wirst du in 5 Jahren bereuen. Weil du auf einmal Dinge weißt, Dinge gesehen hast, neue Gesellschaften, neue Produkte entdeckt hast, die du vor 5 Jahren oder sagen wir vor 3 Jahren einfach nicht kanntest. Und weil du sie nicht kanntest, hast du nicht deswegen einen scheiß Job gemacht, sondern du hast es aus der heutigen Perspektive gemacht. Aber wenn du immer diesen Drang hast zu sagen, ich will das allerbeste, dann hast du einfach einen Kompass, der niemals zur Ruhe finden wird. Mhm. Du musst für dich unternehmerische Entscheidungen treffen, die du zwischen dir und deinen Kunden verantworten kannst. Mhm. Du musst immer im Kopf haben, du wirst bei 150 verschiedenen Gesellschaften immer Gesellschaften haben, die dein Produkt, was du gerade denkst, dass das Beste ist, ausstechen. Warum auch immer und wie auch immer. Und spätestens in 2 Jahren, wenn irgendein Strukturvertriebler sich die Tarife anguckt, die du deinem Kunden verkauft hast und versucht, irgendwelche Lücken zu finden, um dir dein Produkt oder deinen Kunden madig zu machen, wirst du immer wieder an dir zweifeln. Immer und immer und immer wieder. Und ich glaube, da dürfen wir einfach lernen, ehrlich und authentisch mit uns selber zu sein und aufhören dieses, ja, ich bin moralisch allen überlegen, Bullshit, und ich darf auch meine Kunden damit reinnehmen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Geilste. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich einfach mal sage, hey Kunde, ich habe das und das und das, so und so funktionieren diese Produkte. Da verdiene ich mehr, habe weniger Stornohaftung, ist immer noch ein Top-3-Produkt, ne, so wie du es gerade sagst. Wenn du gut mit deinem Kunden bist, dann wird er das sagen, ist mir völlig scheißegal.
Es hängt ja einfach auch hier von deiner Positionierung beim Kunde ab. Also die Kunden, die zu mir kommen, sind ganz oft, die sagen, Benne, mach. Benne, ich wäre gern bei dir versichert. Und wenn ich da dann das Personal Brand gebaut habe, zum sagen, ich bin der Ansprechpartner und das Versicherungsprodukt ist das Abfallprodukt in dem Kontext, dann kriege ich das stressfrei hin. Wenn ich mich aber am Markt positioniere und sage, ich bin ein Vergleicher auf 2 Beinen, ich mache es dir immer so günstig wie möglich, dann wird es dir auf die Füße fallen zum sagen, hey, ich kriege hier einen Tick mehr Provision und für dich ist minimal schlechter und immer noch ein Top-3-Produkt, dann wird es nicht funktionieren. Es steht und fällt quasi damit, wie du beim Kunde dich platzierst und dann nachher wahrgenommen wirst.
Genau, und teuer ist nicht immer gleich schlecht, ne?
Absolut.
Also du gehst auch nicht zum Porsche-Händler und sagst, ja, also die PS kriege ich beim Ford Mustang auch für die Hälfte. Ja, stimmt. Klar, natürlich kriegst du die gleiche PS beim Ford Mustang für die Hälfte oder für ein Drittel. Aber Porsche ist Porsche.
Porsche ist Porsche.
So, da hast du einen anderen Service-Level, du hast eine andere Qualität, ja, so, und ich glaube, das ist einfach es wird immer Dinge geben, die du nicht bewerten kannst, weil wir sie entweder aktuell nicht wissen oder weil wir auch nicht wissen, wie sich die Welt verändert, und wir können immer nur aus dem besten Wissen und Gewissen unterwegs sein. Und da dürfen wir unsere Kunden auch mitnehmen, und am Ende, und das ist die brutalste Wahrheit, die ein Versicherungsmakler heutzutage immer wieder auf dem Schirm haben sollte. Der Kunde kauft wegen dir. Das ist die brutalste Wahrheit. Klingt einfach, aber es ist die brutalste Wahrheit. Warum? Weil es scheißegal ist, wie geil das Produkt ist, was du ihm raussuchst. Er hat es nicht gekauft, weil es das geilste Produkt der Welt ist. Er hat es gekauft, weil du gesagt hast, es ist das geilste Produkt der Welt.
Mhm. Das wäre vielleicht tatsächlich auch zur Ergänzung zu der, glaube ich, ersten Frage, die ich dir gestellt habe, warum du immer in dieser Branche geblieben bist, ob du nichts anderes kannst oder das geil findest. Und ich bin überzeugt davon, also ich sage das über mich und ich bin auch überzeugt davon, dass ich es bei dir, so wie ich dich kenne, sagen könnte, wenn du morgen im Porsche Autohaus arbeitest oder sagst, ich verkaufe in Zukunft Immobilien und keine Versicherung mehr, dein Personal Brand und das, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten möchten, würdest du trotzdem behalten. Und wenn du jetzt als Versicherungsvertriebler erfolgreich bist, dann wärst du auch in den anderen Vertrieben erfolgreich, weil du gelernt hast, nicht nur das Produkt ins Schaufenster zu stellen, sondern auch dich mit,
deine Person,
ja. mit deinen Werten, mit deinen Stärken und deinen Schwächen.
Korrekt. Guter Punkt. Sehr, also, sehr guter Punkt.
Sind wir ehrlich, in der heutigen Zeit hinzustehen, zu sagen, hey, ich bin bekennender Christ, ist ja jetzt einfach auch nicht mehr das, was jetzt alle sagen würden, verstehe ich, Kirche ist cool. Deswegen finde ich das gut, dass du quasi da einfach schon direkt schon den Haken reinhaust und sagst, das sind meine Werte und danach lebe ich auch. Und im Zweifel sagst du ja gleichzeitig dann auch, ob dich das interessiert oder nicht, juckt mich im allerersten Step gar nicht, aber du weißt, was du bei mir bekommst.
Korrekt.
Ich hoffe, ich habe das jetzt so formuliert, ohne dass es doof klang.
Nein, sehr, sehr gut. Ja. Okay.
Passt. Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen?
Selbstverständlich.
Hast du das Gefühl, dass der BKV-Markt inzwischen überlaufen ist, dass zu viele sich auf das Ganze spezialisiert haben? Oder sind wir immer noch meilenweit von einer Sättigung entfernt?
Das ist eine. Oh, über die Frage könnte ich eine Stunde referieren. Okay, ich mach's kurz. Wenn du alleine nur mal in die letzten anderthalb Jahre guckst, sehen wir, dass wir seit anderthalb Jahren diese magischen 12-13% Marktdurchdringung in der BKV haben. Aha. Was zeigt uns das? Das zeigt, dass die betriebliche Krankenversicherung, seitdem sie ihren Hype hat, also ich würde sagen, den Hype hat sie so seit 22 hat es angefangen, dass immer mehr Gesellschaften diese Fahrt mit aufgenommen haben, selber mit Budgettarifen rauskamen. Anfang wissen wir alle, Hallische sehr, sehr stark als Gründerin des Budgettarifs. Dann kamen andere nach. 23, 24, sehr viel Wachstum in diesem Markt, sehr viel passiert. So, und dann sehen wir 25, passiert irgendwie gar nichts in diesem Markt. Kein Wachstum, aber interessanterweise schreiben trotzdem viele neue Gesellschaften sehr viel neues Geschäft. Aber ist das neues Geschäft? Nein, es ist altes Geschäft, was umgedeckt wurde. Wir sehen ganz viel Umdeckung, wir sehen Verschiebungen. Die Marktanteile, wie gesagt, verschieben sich bei den verschiedenen Gesellschaften. Das ist auch fair, das ist okay, das ist ganz normal marktüblich. Das Thema Umdeckung ist ein Riesenthema, was ein Riesenproblem ist. Weil es einfach für die Gesellschaften bedeutet, dass es nicht tragfähig wird, die betriebliche Krankenversicherung. Sie brauchen 6-7 Jahre Laufzeit. Aber um da wieder zurück zum roten Faden zu kommen, die betriebliche Krankenversicherung wird aktuell leider immer mehr von jedem möglichen Berater anberaten. Es gibt immer mehr Makler, die dieses Thema auch interessant finden. Wir haben aber immer noch einen riesigen Markt dafür offen und es gibt immer mehr Makler, die sich eine blutige Nase holen, die auf einmal merken, scheiße, wenn ich so ein 20-Mann-Unternehmen, was ja vermeintlich klein ist, mit einer BKV eindecke, dann hat das doch auch einiges an Aufwand im Nachhinein. Die Leute rufen mich an, weil die App nicht funktioniert oder weil sie funktioniert oder weil sie irgendwas einreichen wollen. Was ist mit dem Haarwuchsmittel und werden Nahrungsergänzungsmittel eigentlich bezahlt und. Und genau da ist diese Herausforderung, dass tatsächlich viele, viele Makler immer mehr zugebombt werden von Versicherungen mit bitte, bitte verkauft die BKV. Und dann fangen sie damit an und dann merken sie, ach du Scheiße, was ist das denn eigentlich hier für ein Mega-Aufwand? Ja, und so einfach und transparent ist es doch nicht. Und genau da kommen wir ins Spiel, um da aufzuräumen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Auf deine Frage kann man kurz sagen, wir haben gerade einen stagnierenden Markt. Der wird sich jetzt aber in den nächsten 2 Jahren, wird er meiner Meinung nach, mark my words, werden wir hochgehen auf mindestens das Doppelte, wenn sogar nicht 30% Marktdurchdringung. Es wird mehr werden. Wir werden es vielleicht sogar durch den Sozialstaat befeuert bekommen weiterhin. Wir werden sehen. Ja, und die Makler, die nicht darauf spezialisiert sind, sollten es lassen. Die sollten lieber mit Unternehmen zusammenarbeiten, die darauf spezialisiert sind und sich da eher unterstützen lassen und sich auf ihr Kernbusiness fokussieren. Sorry da draußen, aber das ist meine
Meinung. Ich würde es jetzt genauso stehen lassen. Und Francesco, danke, dass du da warst.
Gerne.
Ich finde, es war ein geiles Schlusswort. In dem Sinne, Makler und Vermittler Podcast, over and out.
Over and out. Bis dann.